redet, ist nicht tot.
Kürzlich habe ich ja schon mal mit Hasko über die Pflege seiner dementen Schwiegermutter gesprochen. Daraufhin meldete sich Björn, der ist Ergotherapeut und arbeitet als Ergotherapeut mit Demenzkranken. Hallo Björn.
Hallo Holger.
Was genau ist ein Ergotherapeut?
Ein Ergotherapeut ist ein Therapeut, der sich darauf spezialisiert hat, Menschen wieder handlungsfähig zu machen. Das heißt, es kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, die jetzt aus der Psychiatrie, aus der Geriatrie, also aus dem alten medizinischen Bereich oder aus der Pädiatrie, Kinder, die aus irgendeinem Grund nicht mehr handlungsfähig sind. Das können motorische Probleme sein, das heißt, die haben sich jetzt ein Bein gebrochen, das können neurologische Probleme sein, das heißt, die hatten zum Beispiel einen Schlaganfall. Oder es kann in meinem Fall sein, dass ein alter Mensch dement wird. Dann ist das Leben nicht mehr so, wie es vorher war. Und dann braucht der Mensch Hilfe, seine alltäglichen Tätigkeiten wieder zu erwerben. Das kann zum Beispiel heißen, dass er schlicht und ergreifend die alltäglichen Lebensleistungen wieder hinkriegt. Das heißt, dass er alleine auf Toilette gehen kann, sich alleine bewegen kann, vielleicht wieder arbeiten. In meinem Bereich heißt es vor allen Dingen, dass die Menschen wieder an mehr Lebensqualität gewinnen.
Jetzt ist mein Verständnis von Demenz, dass es ein fortschreitender Prozess ist. Das heißt, letztendlich ist es doch für einen Ergotherapeuten, der Handlungsfähigkeit wiederherstellt, ein Fass ohne Boden, weil du stellst eine Handlungsfähigkeit wieder her. Und beim nächsten, was weiß ich, was das Gehirn dann macht, ist meine Handlungsfähigkeit wieder weg.
Genau.
Wird man da nicht irre drüber? Also man muss sehr geduldig sein, ne?
Ja, ich glaube, man muss vor allen Dingen gerne mit alten Leuten arbeiten. Mhm. Es ist klar und es ist auch schwer auszuhalten, wenn ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade in zwei WGs. Das sind so WGs, die sich spezialisiert haben auf die Pflege und das Zusammenleben mit Demenzerkrankten. Wenn du mit denen arbeitest, muss dir klar sein, die werden wahrscheinlich nicht mehr lebend dort ausziehen.
Ja.
Das muss als Vorbedingung einfach klar sein. Und die haben eine Erkrankung, die für alle Beteiligten nicht schön ist. Das heißt, ich sage immer meinen Schülern, wenn ich das unterrichte, es gibt eine Hölle auf Erden. Also manchmal können Lebenssituationen wirklich unerträglich schrecklich werden. Und bei Demenzerkrankungen ist das häufig der Fall. Aber, und da beziehe ich mich jetzt ganz stark auf Hasko, diese Hölle, die hält nicht ewig vor. Menschen mit allen möglichen Erkrankungen haben einen Alltag. Sie haben einen Alltag und der Alltag beinhaltet schöne und schlechte Momente, wie unser Alltag auch. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir würden jetzt mit Dementen arbeiten, stellen wir uns meistens die allerschrecklichsten Situationen vor.
Absolut.
Und ganz selten die Tatsache, dass man zusammen Karten spielt und sich darüber kaputt lacht, dass der Nachbar einen Witz gemacht hat, zum Beispiel. Oder dass man sich an Musik erfreut oder gemeinsam miteinander Ball spielt.
Ist das denn
genau das, was eben das Leben eines Dementen auch ausmacht?
Ist das also für einen Profi wie dich, also du hast ja mit Sicherheit auch eine gewisse professionelle Distanz auch zu den Menschen, mit denen du arbeitest. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man der Angehörige eines Demenzkranken ist, dass man trotzdem immer die Demenz wie so ein Damoklesschwert darüber schweben hat. Also ich habe die Sorge, wie gesagt, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten, ich habe die Sorge, dass ich nicht aufhören kann, darunter zu leiden, dass sie leiden, selbst wenn ich lache mit ihnen. Also dass ich immer denke, haha, es ist ja lustig jetzt gerade, aber nachher machst du wieder in die Hose oder irgendwie sowas.
Ja, das ist der eine Aspekt. Ich glaube, der andere Aspekt, und der ist noch viel wichtiger in meiner Erfahrung, ist der Aspekt des Verlustes. Ich sag mal, wenn ich zu meiner Arbeit komme und meine Patienten erlebe ich liebenswerte, weniger liebenswerte, aufgeregte, nervöse, ruhige Menschen, die vollständig sind in meiner Wahrnehmung von ihnen als Menschen. Mhm. Ja, also ich erlebe halt komplexe Menschen. Ein Angehöriger vergleicht den Demenzkranken immer mit dem Menschen, den er früher geliebt hat und sieht immer den Verlust. Ich habe das selber erlebt, meine Großeltern waren auch dement und ich habe gemerkt, ich hätte die zum Beispiel nicht pflegen können oder nur mit sehr viel Hilfe.
Gleichwohl kannst du diesen Job machen.
gleichwohl kann ich diesen Job machen und liebe den. Mhm. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit demenzkranken Menschen. Und es ist sehr interessant, hinzugucken, was hinter diesen kognitiven Leistungen ist, hinter denen wir uns manchmal verstecken. Also ein Mensch, der eingeschränkt ist kognitiv, kann ein ganz liebenswerter Mensch sein oder er kann ein ganz nicht liebenswerter Mensch sein, genau wie jemand mit einer hohen kognitiven Leistung.
Ja.
Ne? Und die Menschen zu begleiten und eben auch zu begleiten in der letzten Phase ihres Lebens ist was mich auch in meinem sonstigen Leben sehr erdet. Also es ist einfach manchmal wichtig zu beobachten, wie unser Leben so verläuft. Ich komme eigentlich aus der Pädiatrie. Ich habe eigentlich angefangen, mit kleinen Kindern zu arbeiten und habe mich so bei den letzten 20 Jahren, sag ich mal, so weitergearbeitet über die Neurologie zu den Alten. Und es ist halt wirklich für mich eine Bereicherung. Also ich möchte das nicht missen.
Was ist gerade
eine alte Dame? Entschuldigung.
Was ist gerade an den Alten das Besondere?
Das Besondere ist, also für mich, was mich unheimlich reizt, ist, wir haben alle Angst vorm Sterben.
Ja,
wir haben alle Angst vor genau dem, was uns im Alter begegnen wird. Und wir blenden das sehr, sehr stark aus. Das heißt, auf eine Art denken wir, glaube ich, alle, wir denken das nicht, aber wir fühlen, dass wir irgendwie unsterblich sind.
Schönen Satz habe ich mir mal gehört, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat. Solange man lebt, sterben halt immer nur die anderen.
Genau. Und es ist eben sehr interessant, genau hinzusehen, wie Menschen leben, wenn sie am Ende ihres Lebens angekommen sind. Und es verliert auch oft einfach seinen Schrecken, weil, wie gesagt, das Leben besteht aus Anteilen, die sehr aufregend sind und vielleicht auch erschreckend und fürchterlich und auch wirklich die Hölle sein können. Gleichzeitig ist das Leben auch immer ein Stück weit Paradies. Also es hat eben beide Seiten und eben auch in den Phasen, in denen wir krank sind und in denen es uns schlecht geht. Zurück zu den Dementen ist mir ganz stark aufgefallen, dass es wenig Menschen gibt, die so reflektiert sind und so viel Hintergrundfachwissen und so viel Routine haben wie Hasko. Der hat selber sehr viel Erfahrung mit Menschen, die krank sind und kann viele, ich sag mal, Transferleistungen aus seiner Arbeit rüberbringen in die Arbeit mit seiner Schwiegermutter. Mhm. Das können sehr viele Leute nicht. Ich habe lange Demenzkranke betreut, die von ihren Angehörigen gepflegt wurden und in vielen Fällen hat das ganz toll geklappt, aber die haben auch immer eine sehr starke Unterstützung und Betreuung gebraucht. In vielen Fällen war es so, dass es geklappt hat bis zu einem bestimmten Punkt und dann musste man oder mussten die Angehörigen für sich auch entscheiden, dass sie das nicht mehr leisten können. Mhm. Ich glaube, dass dies eine ganz gefährliche Sichtweise ist. Man muss das schaffen, man kann das ja schaffen, schließlich haben die einen auch großgezogen. Diese moralische Sicht, die ist deshalb gefährlich, weil man dabei sich selber nicht mehr beobachtet, weil man eben denkt, Mensch, ich habe die moralische Pflicht, das jetzt hier irgendwie auszuhalten. Dazu kommt aber, dass man vielleicht über Jahre nicht mehr eine Nacht durchschläft, dass man immer das Gefühl von Verlust hat. Und dass wenn man
und
dann
nicht
morgens
von Gewinn
aufwacht,
bei Kindern, wenn man ein Kind sieht und nicht schläft, dann hat man ja das Gefühl von Gewinn, weil da entsteht ja was da, ja, verstehe.
Ja, und man hat vielleicht als Eltern mal eine schwere Phase und weiß, diese Phase wird besser werden.
Ja.
Ne? Das Kind schläft nicht durch, schreit nachts, spätestens im halben Jahr wird es anders aussehen. Hm. Bei einem Menschen mit einer Demenz ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass es in einem halben Jahr noch viel schlimmer ist. Das heißt, ich habe kaum Abstand, ich komme kaum raus aus dieser Situation. Schlafmangel sollte man nie unterschätzen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich morgens aufstehe und mein Angehöriger hat gerade, sag ich mal, sein Geschäft in den Schrank erledigt, dann kann es halt bei vielen Menschen passieren, dass die Sicherung durchbrennt und dass dann auch Gewalt gegen ihre Angehörigen entsteht. Das ist auch wirklich kein Einzelfall.
Man sagt das immer so, das Geschäft in den Schrank erledigt, das passiert tatsächlich, das ist keine Metapher, oder?
Ja, also das habe ich oft erlebt. Habe ich oft erlebt und ich glaube ehrlich gesagt, dass das zu Hause häufiger passiert als in Heim- oder WG-Situationen. Es ist halt so, dass das hat Hasko sehr schön beschrieben, wenn demente Menschen sind, es ist sehr, sehr schwer im Einzelfall das zu sagen, weil Demenz umfasst eben sehr, sehr unterschiedliche Erkrankungen.
Ja.
Aber es ist häufig so, dass wenn kognitive Leistungen eingeschränkt sind oder vielleicht auch emotionale Leistungen, dass dann trotzdem immer noch sehr stark eine Spannung empfunden wird. Und diese Spannung geht eben von den Angehörigen aus, aus einer völlig verständlichen Ausgangssituation. Die haben halt zu wenig Schlaf gekriegt, die haben sind seelisch unter Stress, die haben noch ein anderes Privatleben, die müssen vielleicht noch arbeiten. Und oft entsteht da eine Interaktion, die immer mehr Spannung zulässt. Und da sind die Angehörigen eben oft nicht in dieser, in Anführungsstrichen, demütigen Haltung, die Hasko beschrieben hat, in der sie zurücktreten können und sagen können, so, ich gehe jetzt mal kurz raus, atme durch und komme gestärkt wieder in die Situation. Wenn das die Angehörigen können, ist das super. Ich will jetzt gar nicht sagen, man sollte einen dementen Menschen ins Heim oder in die WG bringen, auf gar keinen Fall. Nur man sollte alles zulassen. Es sollte alles in Ordnung sein, was es an Wahrnehmung gibt.
Denkst du, dass ich diese Demut, die nötig ist, also diese Demut, die Hasko beschrieben hat, lernen kann? Und zwar rechtzeitig? Also heute, ja, für in 8 Jahren oder so?
Also ich glaube, in der Art, wie Hasko gearbeitet hat, ist diese Demut für ihn sicherlich wichtig. Was ich viel wichtiger finde, ist der Wille, dran zu bleiben an der Thematik und Lösungen zu finden, egal wie deine Lösungen jetzt konkret aussehen. Also oft gibt es dieses Bild, entweder ich pflege meine Eltern zu Hause oder aber ich schiebe sie ab ins Heim. Das ist ja dann immer die Formulierung.
Genau.
Da würde ich jetzt erstmal die Frage stellen, wenn ich ein Heim sehe, das nicht das Richtige ist, dann sollte ich vielleicht suchen nach einem besseren oder nach einer besseren Wohnform. Es gibt halt zum Beispiel gerade für Demenzkranke die Wohnform der WG und die ist eben dafür da, dass ich meine Nähe an meinen Pflegenden da sind, dass die Zahl der Pflegenden übersichtlich ist, dass ich eine übersichtliche Zahl an Nachbarn habe, dass ich in einer vertrauten, wohnungsähnlichen Umgebung bin, in der ich vielleicht auch noch kochen kann, wenn ich das kann, oder die Wäsche zusammenlegen, in der ich mich nach einer Weile auch ein bisschen zu Hause fühlen kann oder sogar sehr zu Hause fühlen kann. Die Frage ist dann, was machst du dann damit? Lässt du deinen Angehörigen in dieser Wohnform leben oder bist du ständig bei dem, besuchst du den, nimmst den oft raus, lässt den vielleicht mal 2 Wochen bei dir zu Hause sein? Da ist ja alles möglich in diesem Bereich, auch an Zwischenleben. Aber du hast eine Nacht zum Schlafen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, stopp, ich kann nicht mehr.
Ja.
Und das ist eben, denke ich, ganz, ganz wichtig, um beiden Seiten ein Leben in Würde zu ermöglichen.
Und vermutlich ist eine solche WG auch noch finanziell eine leistbare Angelegenheit, oder? Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es auch nicht unbedingt teurer sein muss als ein Platz im Heim.
Doch, also ja, wobei es ist jetzt sehr schwer im Einzelnen zu sagen, weil es hängt ein bisschen davon ab, was für Leistungen da im Einzelnen gebracht werden. Es ist auch jetzt nicht so, also ich kenne zwar ein paar Preise von ein paar Heimen und ein paar WGs, aber ich glaube, die unterscheiden sich auch sehr stark, je nachdem, was sie persönlich anbieten. Ich glaube halt, es geht wirklich darum, dass der Angehörige, also der Demente, sich da, ich sag mal, im Rahmen wohlfühlt und dass du jetzt zum Beispiel in dem Fall, du dich da drin wohlfühlst, dass du ein gutes Gefühl hast. Und ich glaube, das ist, hängt nicht unbedingt immer nur von der Leistung ab.
Na, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Angehörige oder dass viele Menschen ihre dementen Angehörigen zu Hause pflegen oder versuchen es selber zu stemmen, weil sie es schlicht nicht finanzieren können, den Dementen in so einer WG unterzubringen.
Das ist natürlich, das wäre eine katastrophale Situation.
Oder im Heim oder wo auch immer.
Ich immer dazu raten, mich an Wohlfahrtsverbände zu richten und mich wirklich gut informieren zu lassen, was es für Möglichkeiten gibt. Und meine Erfahrung ist, es gibt oft Möglichkeiten, das zu finanzieren und zu stemmen. Also, und vor allen Dingen muss man immer die Gesamtkosten rechnen. Also, ich sag mal, als Extremfall, wenn ich meinen Angehörigen pflege und daraus eine Situation entsteht, aus der ich irgendwann nicht mehr arbeiten kann, weil ich einen Bandscheibenvorfall bekomme, einen Burnout habe, selber auf psychiatrische Hilfe angewiesen ist, dann kann das letztendlich unter Umständen wesentlich teurer werden für mein weiteres Leben.
Ja, und im Zweifelsfall ist es sogar gesünder, nach einem 8-Stunden-Job noch 3 Stunden irgendwo zu arbeiten, dafür aber nachts schlafen zu können. Ne?
Zum Beispiel. Ja. Also ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen. Also ich habe auch Angehörige betreut, die also mitbetreut mit ihren Demenzkranken, die das hingekriegt haben. Und ich würde jetzt sagen, aus meiner Sicht sehr gut hingekriegt haben. Ich will nur sagen, es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Ich glaube, für manche, wie bei Hasko, wird es auch gar nicht anders funktionieren. Die müssen das machen. Und das ist wichtig, dass die das machen müssen. Und das ist auch wichtig, dass sie das dann können. Ne? Mhm. Ich glaube halt nur, dass es für viele Leute eben nicht möglich ist. Es gibt so eine... Es ging in dem Interview zwischen dir und Hasko ganz oft darum, um Professionalität im Verständnis von, bin ich in der Lage zu pflegen? Also kann ich pflegerische Tätigkeiten ausüben? Ich glaube, das ist das kleinere Problem. Also jetzt zu helfen, einen Menschen eine Windel anzuziehen. Mhm. Also das ist, glaube ich, nicht so das, was es schwer macht. Das Schwere sind so Fähigkeiten wie Ekel an- und auszuschalten.
Ja.
Zum Beispiel.
Das ist also eigentlich eine emotionale Professionalität, die das erfordert.
Zum Beispiel, ja. Genau. Also ich weiß einfach, wenn ich arbeite, kann ich mir wie so einen Schutzmantel anziehen, mit dem ich arbeiten kann. Mhm. Und ich kann eben einen Abstand zu der Person, die ich therapiere, aufbauen und kann halt die sehen. In der persönlichen Auseinandersetzung mit einem Menschen, der vielleicht meine Ehefrau war oder mein Vater oder meine Mutter, bezieht sich das ganz stark in meine sonstige soziale Beziehung, in meine Geschichte mit dem Menschen. Und dann gibt's eben auch ganz oft Wut und wie gesagt, einen Ekel, den ich als professionell Arbeitender eben auch ausschalten kann, wenn es drauf ankommt. Das muss man aber gelernt haben und ich glaube, das sollte man nicht bei seinem Angehörigen lernen müssen, sondern das sollte man vorher gelernt haben.
Da wäre sowas wie Zivildienst wieder eine gute Idee, ne? Dass man wenigstens schon mal einen Einblick hatte. Also ich habe zu meiner Zivildienstzeit auch ein älteres Ehepaar, kurz nur, also ein paar Wochen, bei so ihren Alltagssachen betreut, also Staub gesaugt, eingekauft, kochen geholfen und so. Und davor habe ich mich so sehr geekelt, dass ich mir heute sicher bin, dass ich das nicht könnte dauerhaft. Immerhin weiß ich das jetzt und muss diese Erfahrung nicht erst noch machen in einer Situation, in der es vielleicht zu spät ist, um noch irgendeine andere Lösung zu finden.
Ich denke, diese Fähigkeiten, das ist ja, ich glaube nicht, dass es was Angeborenes ist, ne? Zum Beispiel den Ekel an- oder abzuschalten. Ja. Das ist was, das kann man lernen. Das ist halt, dafür machen wir Ausbildung, dafür studieren wir die Berufe, die wir lernen, damit wir diese Fähigkeiten erwerben können. Das geht nur eben nicht schnell und das kann man eben nicht in ein paar Wochen lernen und vor allen Dingen kann man es nicht durch die reine Willensleistung lernen. Das ist halt, man kann halt nicht sagen, Mensch, ich muss meinem Angehörigen jetzt helfen und es darf mir nichts ausmachen und wenn mir das doch was ausmacht, dann bin ich ein schlechter Sohn oder ein schlechter Ehemann. Und das sind eben diese Problematiken und diese Teufelskreise, in die Menschen reingeraten, die halt ihren Angehörigen pflegen und das aber dann merken, sie kriegen es nicht hin.
Wäre es sinnvoll für pflegende Angehörige, sich selbst in therapeutische Begleitung zu begeben? Irgendeiner Form und sei es nur so eine Supervision irgendwie?
Auf jeden Fall. Also wir sagen immer, Patienten, die bei mir in Behandlung sind, also Einzeltherapiepatienten, da ist die Angehörigenarbeit ein Riesenteil. Also ganz oft ist es so, dass es Phasen gibt, in denen ich mehr mit den Angehörigen arbeite als mit den Patienten, weil es einfach Situationen gibt, wo die Angehörigen die starke Unterstützung brauchen, wo ich zum Beispiel in die Therapie einen Angehörigen mit reinnehme, Dinge erkläre oder einfach da bin, wenn der Angehörige, was weiß ich, zum Beispiel einen Zusammenbruch hat und einfach sagt, ich kann es nicht mehr. Oder aber auch derjenige bin, der sagt, stopp, an diesem Punkt muss man jetzt wirklich mal überlegen, was lässt sich ändern.
Diese WG, in der du arbeitest, wie stelle ich mir das vor? Ist das eine Fünf-Zimmer-Wohnung, in der du ein eigenes Zimmer hast und in den anderen vier Zimmern wohnen dann die Kranken?
Nein, ich bin Therapeut. Das heißt, ich komme dahin für eine therapeutische Intervention. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ich als Therapeut irgendwo hinkomme, ist es für eine beschränkte Zeit. Das heißt, ich komme in diese WG, da wohnen sechs, also in beiden WGs, in denen ich zurzeit arbeite, wohnen sechs Bewohner. In der einen WG sind die etwas jünger, da sind sie so zwischen Mitte 70 und Ende 80, in der anderen WG bewegen sie sich zwischen Mitte 90 und Mitte 100, also nicht mehr, nicht 150, sondern 105. Und die leben da. Die haben, da hat jeder sein Zimmer, es gibt eine Küche, es gibt ein Wohnzimmer, es ist im Grunde wie eine Wohnung. Mhm. Nur, dass halt ununterbrochen Tag und Nacht ein bis zwei Altenpflegerinnen und tagsüber eine Krankenpflegerin ist. Und die meistern ihr gemeinsames Leben. Mhm. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, je nach den Bedürfnissen der Bewohner. Meine therapeutische Aufgabe ist eigentlich, in dieser Gruppe eine Therapiegruppe anzubieten, um auch die Bindung zwischen den Bewohnern zu verstärken und auch den neuen Bewohnern mehr zu ermöglichen, anzukommen.
Wie machst du das konkret? Wie sieht dein Arbeitsalltag da aus? Gibt es überhaupt einen Arbeitsalltag? Also ist es eine gewisse Routine oder ist es jeden Tag was vollkommen anderes? Weil natürlich jeder Jeck ist anders. Also jeder wird halt auf seine Weise den Verstand verlieren, oder?
Ja, einmal entlang der Krankheitsverläufe, also der Erkrankungen natürlich. Also es ist eine Alzheimer-Erkrankung verläuft im Normalfall anders als eine vaskuläre Demenz, also es sind jetzt zwar unterschiedliche Demenzformen, aber natürlich hat jeder nochmal eine eigene Geschichte und mit dieser Geschichte muss ich auch arbeiten und die macht uns natürlich aus, also das Wesen macht uns natürlich auch ganz stark aus, vor allen Dingen in dieser Erkrankung. Was ein typischer Verlauf ist, ist, dass ich in die Gruppe komme, oder einen Schritt davor, ich brauche erstmal Ziele. Ohne Ziele ist eine Therapie nicht möglich. Das heißt, ich muss mit den Pflegenden, vielleicht mit den Angehörigen und auch in dem Rahmen, in dem die meine Patienten das äußern können, auch im Rahmen deren Möglichkeiten Ziele formulieren. Und diese Ziele, mit denen entwickle ich dann eine Therapieform. Das sieht in der derzeitigen Praxis bei mir so aus, in diesen beiden WGs, dass ich in der Gruppe mit denen unterschiedliche Themen bearbeite. Also jetzt zum Beispiel bietet sich an Frühling. Das sind oft so Metathemen, in denen wir dann den Frühling wahrnehmen. Also es geht ganz oft darum, bei Demenzen ist ganz wichtig, dass ich das Thema mit unterschiedlichen Wahrnehmungsorganen wahrnehme. Das heißt, dass ich eine Blume rieche, dass ich die Vögel sehe, die wiederkommen, dass wir uns unterhalten, dass man Lieder singt, zu denen es noch einen alten Bezug gab, die man als Kind vielleicht immer gesungen hat, dass wir Bewegungsspiele machen, die vielleicht noch erfahren, die noch abgespeichert sind von früher, dass man unterschiedliche Brücken baut zu dem Thema. Ganz wichtig ist, dass man, früher hat man so Gehirnjogging-mäßig versucht, mit Dementen zu arbeiten. Das heißt, dass man halt gesagt hat, man trainiert jetzt die Gedächtnisleistung. Und das führt gerade bei den mittelgradigen und schwerstdementen zu ganz starker Ablehnung, weil die fühlen eben, das können sie nicht leisten. Also das ist eine ganz starke Überforderung.
Ständiges Scheitern dann.
Ja. Das ist ein totales Scheitern. Die Arbeit in der Gruppe bietet halt immer die Möglichkeit, dass die Bewohner sich gegenseitig ergänzen. Das heißt, dass dieses eigene Scheitern nicht so stark erlebt wird oder aber, dass wenn das Scheitern erlebt wird, dass die Gruppe auch mithilft, das auszuhalten. Dass wir einfach, es gibt zum Beispiel jetzt eine Bewohnerin gestern, die zu mir meinte, ich bin total traurig, ich halte es nicht aus, ich weiß die Sachen immer nicht mehr. Und dann ist es manchmal auch einfach gut, zusammenzusitzen und zu sagen, ja, das ist wirklich doof. Und das, den Rahmen muss es auch geben. Und wenn es den Rahmen gibt, ist meine Erfahrung, hat man oft auch mehr Platz für andere Sachen. Also zum Beispiel haben wir gestern Ball gespielt. Das heißt, die Patienten, die noch laufen konnten, haben Fußball gespielt, die anderen haben den Ball geworfen und selbst die Patienten, die eigentlich von ihren Leistungen her, von ihren körperlichen Leistungen her auch nicht mehr so viel schaffen, konnten diesen natürlich sehr leichten, das war so ein Strandball, den gut bewegen, fangen und hatten total viel Spaß. Wir haben unheimlich viel gekichert. Also ich glaube, in dieser Therapie ist es ganz wichtig, dass die Patienten das erleben als einen schönen Nachmittag und nicht als hier arbeite ich an meinen Defiziten. Das ist eigentlich normalerweise mein Alltag mit anderen Klientengruppen. Aber jetzt gerade in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass es erlebt wird als eine Erhöhung der Lebensqualität. Und das macht ja auch Palliative, also Palliation ist der Bereich, wo es eben nicht um Heilung geht, sondern um das Verlangsamen von Verschlechterung, das macht es ja auch aus. Es geht halt ganz stark darum, dass die Lebensqualität wieder steigt, dass man aus der Trauer rauskommt, dass man...
Das funktioniert auch, dass sie wieder steigt und nicht einfach nur nicht, also ich hätte jetzt erwartet, dass sie nicht so schnell schlechter wird, aber dass sie wieder steigt, hätte ich gar nicht erwartet.
Es kommt darauf an, auf welcher Ebene ich das sehe. Natürlich ist eine Demenz eine fortschreitende Erkrankung. Mhm. Das heißt, die wird sich allerhöchstwahrscheinlich nicht verbessern. Es ist allerdings so, dass ganz viele der Bewohner, die ich jetzt speziell in dieser WG erlebe, aus der Situation des Scheiterns kommen. Das heißt, sie erleben ihr Auszug aus ihrer gewohnten Umgebung als Scheitern. Mhm. Sie sind jetzt halt so krank, dass sie es nicht mehr schaffen, sich selber zu versorgen, beziehungsweise dass die Beziehung, dass sie es so erleben, dass die Beziehung zu ihren Angehörigen, die sie vielleicht gepflegt haben, nicht mehr trägt. Dazu kommt, dass es für alte Leute, vor allen Dingen Demenzkranke, sehr schwer ist, sich an neue Umgebungen zu gewöhnen. Das heißt, die bewegen sich da so ein bisschen im luftleeren Raum. Und diese Situation, ist mein Gefühl, verbessert sich eigentlich immer nach einigen Monaten bis Jahren. Also ich habe das Gefühl, dass alle Bewohner, die ich erlebt habe, irgendwann angekommen sind und sich auch selber positiver erleben und auch in vielen Fällen auch einen positiveren Bezug zu ihren Angehörigen wieder erlangen können.
Gibt es irgendwelche untrüglichen Zeichen, an denen ich erkennen kann, dass da eine Demenz im Anmarsch ist?
Untrügliche Zeichen gibt es keine, aber es gibt Alarmzeichen. Mhm. Wenn
Hasko sagte ja schon, wenn auf einmal die Wohnung nicht mehr ordentlich ist, ne? Also wenn es so.
Ja, wobei es geht jetzt eher darum, es geht um die Veränderung. Also
ja.
Manche Menschen sind sehr ordentlich, manche sind nicht sehr ordentlich.
Ja, deshalb bei mir würde man denken, okay, der fällt gleich um. Ja.
Also bleiben wir bei dem Beispiel. Ja. Wenn es jetzt so wäre, dass du das Gefühl hast, es gibt aber da drin irgendeine Grenze und diese Grenze ist überschritten worden. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal einen Patienten gehabt, der war Busfahrer. Der ist irgendwann aus seinem Bus ausgestiegen, weil er gemerkt hat, er findet seine Route nicht mehr. Mhm. Er ist ausgestiegen, weil er hat einfach den Bus abgestellt und hat gesagt, ich kann diesen Bus nicht mehr weiterfahren, ich weiß nicht mehr, wo ich langfahren muss. Das ist natürlich eine sehr drastische Grenze, die er da erlebt hat. Ne?
Ja.
Aber das sind so Momente auch bei Angehörigen, wo man merkt, mein Vater, mein Ehemann, meine Ehefrau, die haben sich verändert. Manchmal sind das auch Wesensmerkmale, die sich verändert haben. Einfach, man merkt halt, das ist nicht mehr stimmig. Und dann ist es eben wichtig, professionelle Hilfe zu suchen. Wirklich zum Arzt zu gehen und um Hilfe zu bitten. Eventuell auch zum Spezialisten. Und dann gibt es Testverfahren einfach, die gemacht werden.
Das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Uhrzeit sagen und so, ne?
Genau, zum Beispiel. Also hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Fragestellung konkret ist.
Das war jetzt, wenn ich bei mir Zeichen für eine Demenz erblicke, gilt das dann auch für meine Eltern beispielsweise? Dass also ich besuche die halt mehr oder minder regelmäßig alle paar Monate. Wenn ich da zwischen den beiden Besuchen eine Veränderung feststelle, sollte ich anfangen, mir Sorgen zu machen? Kann ich dann mit denen drüber reden?
Ja, das wäre gut. Also es ist einfach, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, darüber zu reden. Also je früher ihr eine Sprache dafür findet, desto besser.
Ja.
Weil Scham natürlich ein ganz großes Thema ist, ne? Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich Dinge vergesse, es geht ja auch darum, dass mir Missgeschicke passieren, dass ich halt von einer Seite gesehen werde, in der ich mich eigentlich gar nicht zeigen will. Das extremste Beispiel, das ist ja auch das, was Hasko gebracht hat, was ich auch vorhin schon gebracht habe, ist, was weiß ich, Kot, ne? Also das sind jetzt wirklich Extremfälle, aber oft ist es auch einfach so, dass ich eine bestimmte Performance an den Tag lege und die bricht halt gerade in sich zusammen. Das kann halt natürlich sehr unangenehm für mich sein. Und je früher wir da eine Sprache für finden und je früher ich bemerke als Dementer, mein Angehöriger hat Verständnis dafür, desto besser ist es eigentlich. Auf die Frage zurück, inwieweit du das von außen beurteilen kannst, würde ich sagen, wenn du deine Angehörigen seltener siehst, kann es sein, dass du das sogar besser beobachten kannst, weil du das mehr von außen siehst. Du siehst von außen wirklich objektivere Unterschiede. Also die Herdplatten werden angelassen. Das sind so Sachen, so Alarmsignale, wo ich immer auch raten würde, dass da jetzt ganz dringend was passieren muss, weil eine Selbstgefährdung geschieht, ne? Ja. Oder der Schlüssel wird immer häufiger verloren und du siehst halt, das ist eigentlich nicht mehr mein Vater, wie ich ihn kenne, zum Beispiel, oder ja. der reagiert jetzt anders. Bei Angehörigen, die ganz nah dran sind, ist es ganz oft so, dass erstmal eine Enttäuschung entsteht und die sich aber äußert in: Mensch, Papa, jetzt reiß dich mal zusammen.
Mhm.
Und der Papa versucht, sich zusammenzureißen, und er schafft es halt nicht. Also, weil eine Demenz macht eben aus, dass ein Zusammenreißen nicht mehr funktioniert. Dieses Zusammenreißen führt eher zu einem Rückzug, zu einer Verbitterung und dazu, dass sich die Situation erstmal zumindest subjektiv verschlimmert.
Ja. Jetzt weiß ich, was ich tun kann. Was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Gibt's auch irgendwas, ne?
Du solltest auf gar keinen Fall eine moralische Sichtweise vor dir hertragen, die mit deinen Möglichkeiten nicht zusammenpasst. Das heißt, du solltest jetzt nicht sagen, ich muss mich so und so verhalten, weil alles andere wäre falsch. Das würde ich sagen. Wäre nicht gut. Grundsätzlich würde ich als Therapeut immer sagen, immer da, wo sich Menschen kümmern und bemüht sind, da entstehen auch Lösungsmöglichkeiten. Insofern finde ich das nicht immer hilfreich, das von der falschen Seite auszusehen, also davon auszusehen, was ist falsch gemacht worden. Denn immer wenn Leute anfangen, sich um Möglichkeiten zu kümmern, ihre Angehörigen zu versorgen, sind sie bemüht. Und dann gibt es auch Lösungen. Oft höre ich auch in Podcasts: Mensch, bevor ich dement werde, würde ich lieber sterben.
Ja.
Oder manchmal glaube ich, wenn ein Angehöriger von mir dement würde, ich würde mir wünschen, dass der stirbt, weil das ein so unlebenswertes Leben ist. Ich wünsche den Menschen oft, dass sie mal Demente kennenlernen. Dass sie einfach mal sehen, wie das gemeinsame Leben sein kann. Das würde, glaube ich, viel verändern.
Da wären wir wieder bei dem Punkt mit dem Zivildienst. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, Menschen Zivildienst leisten zu lassen, damit sie es dann auch früh genug mal sehen.
Ja, Zivildienst ist halt eine Leistung, kann man politisch unterschiedlich sehen. Also ich glaube aber, dass es vielen Menschen gut tun würde, sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr zu machen und einfach mal auszuprobieren, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die man nicht kennt.
Na, möglicherweise werden wir irgendwann als Gesellschaft auch einfach dahin kommen, dass wir sagen müssen, so, jeder muss das mal gemacht haben, weil sonst kommen wir nicht mehr klar.
Ja, zurzeit sehe ich eher das Problem, dass unsere Gesellschaft in eine Richtung geht, wo eben Druck aufgebaut wird, seine Angehörigen zu pflegen, und zwar nicht um eine gute Pflege zu ermöglichen, sondern weil es billiger ist.
Ja.
Für den Staat oder scheinbar für die Gesellschaft. Zumindest vordergründig, zumindest kurzfristig.
Eben, zumindest kurzfristig, also zumindest bis zur nächsten Wahl. Das ist ja anscheinend das Ding, was da zählt.
Genau.
Wie kann ich denn Demente kennenlernen? Renne ich jetzt einfach irgendwie in, weiß ich nicht, zu Caritas und sag: Hier, gebt mir mal ein paar Demente?
Puh, also das habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht, aber ich weiß, dass es Einrichtungen gibt, wo Demente oder alte Leute, aber auch speziell Demente, ihre Tage verbringen. Also so Feierabendhäuser oder ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das heißt, aber es gibt so Tageseinrichtungen, die bestimmt auch offen sind, dass man darüber Kontakt aufnehmen kann. Das weiß ich nicht, aber davon würde ich jetzt mal ausgehen, wenn du dich gut benimmst.
Und was mache ich dann mit denen?
Naja, es würde jetzt ja erstmal darum gehen, dass du das erlebst. Ne?
Ja.
Und da würde ich, also wenn bei uns Praktikanten kommen, dann setze ich die erstmal mit denen an den Tisch und sage: Trink doch mal einen Kaffee oder spielt doch mal Karten oder Mensch, ärgere dich nicht zusammen und baut mal die ersten Ängste ab. Weil jetzt von denen zu verlangen, also oder in dem Fall von dir zu verlangen, da jetzt irgendwie aktiv zu werden im Sinne von einer pflegerischen Leistung oder so, wäre ja Quatsch. Es geht ja einfach darum, dass du mal in Kontakt kommst.
Björn, ich danke dir.
Ganz schön.
redet, ist nicht tot.